Und damit einen wunderschönen guten Abend. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich während meinem eigenen Intro reingesprochen habe und das war irgendwie ganz witzig, weil ihr konntet das gar nicht hören. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal allen einen wunderschönen guten Abend und ein frohes neues Jahr. Ja, genau, das Jahr 2024 ist eingeläutet und egal wo und wie ihr reingefeiert habt, ich hoffe, das Ganze ist gut passiert. Bei mir war es ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, mit Kleinkind ist das, glaube ich, auch ganz normal. Aber jeder feiert anders, von daher ist es vollkommen okay. Ich bedanke mich, dass ihr an diesem Abend ein bisschen Zeit habt oder das Ganze dann im Real Life hört, als Podcast, wo auch immer, oder vielleicht auch hier auf YouTube. Deshalb an der Stelle vielen Dank. Ich habe ein paar schöne Themen für heute zusammengesucht und die Tech-Woche hat da doch schon ein bisschen was hergegeben, denn eigentlich steht alles natürlich unter dem großen Stern des Release des Samsung Galaxy S24 Ultra und seiner kleinen Brüder, was, glaube ich, wirklich so direkt das Highlight oder eines der Highlights zum Beginn des Smartphone-Jahres ist, was ansteht. Vielen Dank an alle, die heute Abend live mit dabei sind. Ich freue mich, ihr könnt natürlich gerne eure Fragen stellen. Die letzte Viertelstunde gehört euch auf jeden Fall. Ich habe aber schon Fragen von euch zusammengesammelt, die ihr über Instagram, auch bei YouTube schreiben konntet oder auch per Mail. Und bevor wir zu viel Zeit verlieren, tauscht euch gerne aus im Chat. Bleibt fair, das ist mir das Wichtigste. Genau, das große Thema, habe ich ja gerade gesagt, ist ja auf jeden Fall der Release der Samsung Galaxy S24-Reihe. Und ein wichtiges Detail, das jetzt rausgekommen ist, ist die Preisstruktur. Und darüber konntet ihr natürlich schon auf meinem YouTube-Kanal ein Video sehen. Das ist sehr gut angekommen. Darüber habe ich mich natürlich auch gefreut. Aber was hat sich denn jetzt getan? Und ich rufe für mich nochmal kurz das Shield auf, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn rede. Also es sind die Leak-Preise. Es kann sich natürlich immer noch etwas ändern an der Stelle. Aber ich gehe stark davon aus, dass das Ganze zutrifft. Denn wir werden in der Basisversion für das S24 899 Euro bekommen. Basis bedeutet hier 8 GB RAM, interner Speicher 128 GB. Wer die Plus-Version oder beziehungsweise wer dann das Ganze mit mehr internem Speicher haben möchte, der bekommt das Ganze für 959 Euro. Es bleibt dann aber auch weiterhin bei 8 GB RAM. Wenn ihr dann sagt, okay, ich will die Plus-Version, ich muss es ablesen, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, da bekommt ihr 12 GB RAM und da beginnt das Ganze bei 256 GB und da startet ihr bei 1149 Euro. Wenn ihr sagt, okay, da möchte ich wirklich den halben Terabyte, also wirklich mit 512 GB, dann zahlt ihr 1269 Euro. Das ist eine ganz schöne Stange Geld, ja. Das Ganze ist aber jeweils 50 Euro günstiger als der Release der S23-Reihe. Und das darf man hier an der Stelle nicht vergessen. Auch interessant an der Stelle, muss ich sagen, ist, dass ihr in der Basisversion mit dem S24 den Exynos 2400 bekommt. Und wenn ihr euch für das Plus-Modell entscheidet, was ja verschiedene Vorteile hat, ein größeres Display, dürfte vielleicht nicht für alle von euch da draußen ein großer Vorteil sein, für mich mittlerweile schon. Und einen echt großen Akku, der mit 4800 mAh, soweit ich es auf dem Schirm habe, bemessen ist und dabei also knapp unter den 5000 mAh des S24 Ultra liegt, obwohl es ein bisschen kleineres Display hat, heißt, ihr könnt hier potenziell einen echten Dauerrenner bekommen, was das Plus-Modell, der ehrlich gesagt schon oft gewesen ist, so ein bisschen, ja, weiß nicht, das verlorene Kind so dazwischen, zwischen der Basis und dem Ultra-Modell. Und hier natürlich auch Snapdragon 8 Gen 3 mit dabei. Also hier bekommt ihr nicht den vermeintlich langsameren Prozessor. Fand ich auch ganz interessant, denn für mich persönlich ist das ja ein Riesenthema, weil ich finde, das macht schon einen Unterschied in der Performance. Und ich finde, wenn man so viel Geld zahlt, dann hat man auch den Anspruch auf Top-Performance. Ich habe aber trotzdem in den Kommentaren noch ein bisschen Gegenwind bekommen. Ja, das macht gar nicht den großen Unterschied. Das mag sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich oft vergesse, wenn ich über Smartphones rede. Für den normalen User mag das wirklich nicht den großen Impact haben. Das kann ich auch verstehen. Aber es ist so ein bisschen, als würdet ihr euch ein Auto kaufen und ihr bekommt das Ganze einmal mit einem normalen Motor und ihr könntet das Pendant dazu, was quasi mehr oder weniger identisch aussieht, mit einem schnelleren Motor bekommen. Also es würde einfach mehr gehen. Und nur weil ihr dann das eine Modell mit dem langsameren Motor habt, seid ihr dann auch hier und da langsamer unterwegs. Das beim Hochschalten oder vielleicht auch in der Spitzengeschwindigkeit, da ja vielleicht auch. Und klar, ne, ihr kommt von A nach B, das ist auch vollkommen okay. Aber wenn ihr fürs selbe Geld einfach mehr bekommen könntet, why not? Und dann kommen wir noch zum S24 Ultra. Und das ist ja eigentlich so dieses, ja, das Spitzenmodell einfach. Ne? Und man muss auch sagen, selbst das S23 Ultra hat sich ja super geschlagen. Das komplette 23er Jahr über sind so viele Geräte auf den Markt gekommen, so viele Top-Smartphones. Aber am Ende hat Samsung wirklich ein Gerät gehabt, bei dem man sagen muss, damit konnten sie mehr als nur mithalten. Für mich. Und da muss ich mir an die eigene Nase packen, weil ich super oft dachte, oh, okay, es ist Samsung, es ist so ein bisschen ja eingestaubt. Und aber die haben es wirklich geschafft. Come on, das war echt eine super Leistung. Und auch wenn das Gerät natürlich teuer ist, aber es ist nun mal das Ultra-Modell, dann darf es auch so viel kosten. Deshalb bin ich auch ein bisschen optimistisch, was das 24er-Modell angeht. Sprechen wir jetzt aber endlich über die Preise. Jetzt habt ihr lange genug gewartet. Denn das Ganze wird es nur mit 12 GB RAM geben. Heißt, es gab ja noch ja so das ein oder andere Gemunkel, ob man vielleicht doch nicht mit 16 GB noch kommen könnte. Das ist definitiv nicht der Fall. 12 GB und in der kleinsten Konfiguration mit 256 GB sind das 1.449 Euro. Und damit sind es 50 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Nach oben hin wird das Ganze dann teurer mit 1.569 Euro, dann für einen halben Terabyte und für den vollen Terabyte sind es 1.809 Euro, also 1.800. Ja, das ist ziemlich viel Geld, aber das muss man auch mal sagen, so viel kostet auch ein iPhone 15 Pro Max und das ist halt nun mal der Preis. Das heißt nicht, dass ich finde, dass sie dass das gerechtfertigt ist, ja, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist super, super viel Geld und selbst wenn ihr einen Vertrag abschließt, seid ihr monatlich, gehe ich mal stark von 70, 80 Euro, ja, und das muss jeder für sich selbst wissen, ob ihm das Ganze dann wert ist. Ich habe jetzt hier Friedmann, der hat noch eine Frage, ich nehme die einfach mal kurz noch mit rein, lohnt sich überhaupt ein Ultra, wenn ich den Pen gar nicht benötige? Ja, und das, glaube ich, ist jetzt auch ein guter Anlass, um so ein bisschen nochmal kurz über die Specs zu reden, die hier verbaut sind. Und ja, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, wenn du, ich nehme das jetzt mal in Bezug zum S24 Plus hin zum Ultra. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Das geht los mit dem Titanrahmen, den du nur im Ultra-Modell bekommst, was natürlich hochwertiger ist. Das Display ist mit 6,8 Zoll auch nochmal größer. Da musst du natürlich wissen, ob dir das Ganze ja so viel wert ist. Cura D Plus bekommst du in beiden Geräten. Bei der Helligkeit, da bin ich noch nicht ganz deep into it, ob das Ultra nochmal mehr Helligkeit im Display hat, könnte ich mir vorstellen. Der Prozessor ist sehr gleich und spätestens bei der Kamera merkst du dann schon einen Unterschied. Das geht los mit 200 Megapixel und das ist ein Fehler, den ich beim S23 Ultra auch gemacht habe. Okay, ich habe dem Gerät ja über die Zeit auch diese Zeit gegeben, um das ein bisschen besser kennenzulernen. Aber diese 200 Megapixel ist nicht nur eine Zahl. Also das merkt man schon bei den Aufnahmen, da ist super viel drin. Und auch jetzt beim S24 Ultra werdet ihr merken, dieses Gerät, also der Sensor ist minimal verändert worden, aber man hat es geschafft über die KI, was ja auch so ein bisschen das Aushängeschild des S24 Ultra sein wird oder auch der kompletten Serie eigentlich, dass die Aufnahmen noch mal besser werden. Also ihr könnt noch mehr ins Detail reingehen. Und vielleicht kurzer Einschub an der Seite, wenn ihr Bock habt, so die wichtigsten 5 Neuerungen zu bekommen, schaut mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich kurz bevor der Stream hier online gegangen ist, noch ein Video hochgeladen. Da habe ich diese Top 5 Features mal rausgehoben. Deshalb bin ich gerade noch ein bisschen gut drin. Weiterer Vorteil ist natürlich dieser optische Zoom, den du im Ultra-Gerät bekommen wirst. Der war im 23 Ultra 10-fach. Ja, der ist jetzt nur noch 5-fach. Ich habe aber in meinem Video das auch schon ein bisschen angeteasert, denn man darf nicht vergessen, das S23 Ultra hatte einen 3-fach und einen 10-fach optischen Zoom. Jetzt hat man diesen 5-fach optischen Zoom und ich weiß, es ist natürlich schwer, weil das habe ich auch lange, lange Zeit gesagt, das war das Alleinstellungsmerkmal, dieser 10-fach optische Zoom. Aber gerade dann, wenn es um den Fotovergleich ging, hat das S23 Ultra oft in dem 5-fachen Zoom unterlegen, weil dort nicht die ideale Einstellung für den optischen Zoom gewesen ist. Jetzt weiß ich, ist das natürlich jetzt kein Grund zu sagen, okay, man reduziert das, aber Samsung hat das gemacht. Man geht runter auf den 5-fach optischen Zoom in der 50-Megapixel-Kamera. Hier hatte man vorher eine 10-Megapixel-Kamera für den 10-fach optischen Zoom, wenn ich jetzt die Daten richtig im Kopf habe. Sonst schreibt es gerne mal noch rein. Und dadurch, dass man jetzt mehr Megapixel hat, aber mit einem weniger optischeren Zoom, erhofft man sich dadurch einfach nochmal viel bessere Aufnahmen. Und gerade wenn man dann zum Beispiel daran denkt, dass dieses Smartphone dann mit einem 15 Pro Max in Konkurrenz gehen soll und auch wird, ist das vielleicht ganz gut, um zu zeigen, wie viel besser sie da sind einfach in den Aufnahmen. Nochmal, ich ich möchte es nicht verteidigen, aber ich versuche zumindest ein bisschen transparent zu machen, warum das nicht zwingend das Allerschlimmste sein muss, einfach an der Stelle. Also wie gesagt, gib dem Ganzen da ein bisschen und dann kommt das so ein bisschen drüber. Akkumäßig habt ihr, und jetzt nochmal den Sprung zum, zum 24 Plus halt zu machen, ein bisschen mehr Milliampere-Stunden, und weil die Frage ja war, wenn ich den S-Pen nicht brauche, ich brauche ihn auch nicht, ehrlich gesagt, dafür werde ich auch hier und da in den Kommentaren so gesteinigt, weil ich denke, ja, ich weiß, das ist ein super Feature, aber das hat vielleicht auch einen Grund, warum es kein anderer Hersteller mehr hatte einfach, ja, also ich kenne keinen Hersteller, der noch irgendwie mit diesem Stift arbeitet, oder wenn ihr ihn kennt, schreibt ihn gerne in die Kommentare, schreibt mir persönlich, ich habe keinen am Schirm, der ein neues Smartphone mit so einem Stift rausbringt. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das einfach im 25er Lineup einfach rausschmeißt, weil das wäre auch mein großer Wunsch. Ey, gib mehr Akku, noch mehr, weil wir sehen jetzt 5400, ich glaube jetzt demnächst kommt auch nochmal ein Phone mit 5600 mAh. Ich glaube, das ist das Honor, über das wir nachher sprechen. Ey, ihr habt die Kapazität im Gerät, nutzt sie einfach. Und natürlich dreht sich alles um KI, aber das ist für mich auch sehr, sehr viel in Bezug auf das Pixel 8 Pro beispielsweise, dass er auch diesen KI-Fokus hat. Davon erleben wir jetzt viele Dinge wie Magic Eraser. Das gab es aber auch schon vorher. Das ist jetzt kein Pixel-Exklusiv-Ding, ne? Sachen verschwinden zu lassen. Die Nachtaufnahmen werden nochmal besser. Auch speziell das beim 200-Megapixel-Kamera-Ding. Also ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die da ja ein bisschen im Raum stehen. Schauen wir noch gerade, was eure Kommentare angehen. Ja, also ne, viele sind natürlich jetzt auch verärgert. Das kann ich auch verstehen wegen dem zehnfachen Zoom, der jetzt wegfällt. Ja, und hier wird auch, Mick Arndt schreibt auch, von der Displayhelligkeit sollen ja die Smartphones von China oder so halt mehr Nits haben als das Samsung. Ja, stimmt auf jeden Fall. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber ich glaube, es ist halt, ohne das jetzt auch verteidigen zu wollen, also diese Nitszahl, lasst euch da mal nicht immer aufs Glatteis führen, denn das ist eine Helligkeit, die im höchsten Punkt erzeugt werden kann, und das kann nicht über eine lange Dauer gehalten werden. Also viel interessanter ist ja, was ist die Nitzzahl, die im Durchschnitt erreicht werden kann. Und auch hier, auch also nicht nur das iPhone macht das wirklich gut, es gibt ja auch da wieder andere, aber hier, wenn ihr eine Sonneneinstrahlung habt, dann ist das Display so gut, dass ihr es trotzdem sehr gut ablesen könnt. Und das hat nicht zwingend etwas mit dieser Helligkeit im Peak zu tun. Ja? Und Samsung ist da limitiert, das hat auch einen Grund, warum viele chinesische Smartphone-Hersteller sich andere Lieferanten jetzt für ihre Displays suchen. Vorher ging es ja um LTPO-Technologie und so, da war Samsung super. Also LTPO gibt dann die Möglichkeit, dass das Display automatisch erkennt, wie viel Hertz braucht ihr, damit ihr auch Energie sparen könnt. Und jetzt beispielsweise TLC, glaube ich, ist einer der Hersteller, die es schaffen. Xiaomi hat da direkt auch schon einen eigenen Partner mittlerweile gefunden, um diese Helligkeit zu liefern. Also ja, ich verstehe das, was ihr meint. Lasst euch aber da wirklich nicht irritieren. Das ist eine kurze, maximale Helligkeit und die ist am Ende gar nicht mal so wichtig, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Sprechen wir dann über das nächste Thema. Wir kommen vielleicht am Ende nochmal darauf zurück. Wenn ihr sagt, das ist noch ein bisschen Topic wert, können wir gerne machen. Und zwar würde ich noch kurz über das iPhone 16 sprechen. Und das war auch eine Frage, die ich unter dem Stream für heute bekommen habe. Und zwar geht es so ein bisschen darum, das habe ich per Instagram bekommen als DM. So ein bisschen, wie sieht es aus mit dem iPhone 16? Und ganz amüsant, ich hatte einen Short online. Ich habe schon kurz überlegt, das offline zu nehmen, weil es echt schon ein bisschen salty vielleicht ist. Weil ich habe in einem dieser Livestreams so ein bisschen ja diese 60-Hertz-Politik verteidigt. Und vielleicht da auch nochmal, um das transparent zu machen, dass 60 Hertz im Jahr 2024 spätestens, aber jetzt auch schon in den Jahren davor, einfach nicht gerechtfertigt sind, in einem Smartphone für dann 1.000 Euro zu verkaufen. Leute, das ist mir auch selbstbewusst. Also das rede ich nicht schön. Ich habe es aber unter dem Aspekt schön geredet, dass sie damit einfach ihre Pro-Modelle stärken möchten, weil die haben dieses Feature einfach. Und um das noch mehr in die Auslage reinzulegen, wird man das auch weiterhin so trennen. Es wird auch keine Zwischenstufen mit 90 Hertz geben. Und wenn man es bis jetzt geschafft hat, das bis hierhin durchzudrücken, warum soll man das Ganze nicht auch im kommenden Jahr machen? Etwas, das jetzt rauskommt, und wir haben zwei Sachen, die jetzt neu sich rund um das iPhone 16 Lineup rauskristallisiert. Das eine, das habe ich gerade im Kopf, aber da habe ich jetzt parallel nicht die Seite geöffnet. Die Displays werden größer, das betrifft die Basismodelle als auch die Pro-Modelle. Wir werden nämlich von 6,1 auf 6,28 gehen und werden in der Größe der großen, der Größe der großen Modelle, das klingt auch komisch, auf 6,8 Zoll hochgehen. Und das ist extrem, extrem viel einfach. Also ich finde, die iPhones liegen ja so schon ein bisschen dicker in der Hand einfach. Und man wird das wohl auch im Fitting merken. Sie werden auch nochmal minimal einen Tick schwerer werden. Gut, klar, größeres Smartphone, das Ganze wird dann schwerer. Weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, aber am Ende ist es wie immer bei Apple. Sie machen es einfach, die Leute akzeptieren es und die Geräte werden sich trotzdem wie sonst was verkaufen. Also ja, es wird keinen Unterschied machen. Etwas, das aber einen Unterschied machen kann, und das wird zumindest die Basismodelle treffen, ist, dass zurzeit Prototypen ja im Test sind, am Prototypen an sich, dass sie getestet werden, sorry an der Stelle. Und zwar geht es um die Kameraanordnung. Wir haben es jetzt in den Basismodellen, dass das Ganze so diagonal untereinander liegt. Das hatte bei der Einführung den Zweck, weil man eine neue Linse verbaut hat. Und diese Linse war größer, um bessere Aufnahmen machen zu können, und deshalb brauchte sie mehr Platz. Und ihr könnt das ja mal so ein bisschen für euch ausprobieren, wenn ihr zwei Punkte untereinander habt oder ihr legt sie dann parallel zueinander. Wenn sie parallel sind, können diese Punkte größer sein, bis sie sich berühren. Wenn sie untereinander liegen, ja dann nicht quasi. Und das war so ein bisschen der Grund, warum man das gemacht hat bezüglich der Linsen. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass man bei der Technologie der Linsen so weit ist, dass man nicht mehr diesen Platz braucht. Und deshalb ja, kann es gut sein, dass die Linsenanordnung jetzt untereinander ist. Das mag jetzt irgendwie gar nicht so den großen Unterschied machen, ist allerdings interessant, dass man damit quasi die Designsprache nochmal verändert und zurückgeht auf etwas, das man schon hatte. Finde ich interessant, ob das jetzt nur dieser Linsengrund ist oder um dem iPhone quasi einen neuen Anstrich zu geben. Ja, ich bin gespannt, welchen Grund das dann am Ende wirklich hat, aber es dürfte auf jeden Fall wieder Gesprächsstoff sein, und wenn man diesen Designschritt geht dann wiederum, wird das natürlich auch was sein, was man vielleicht in der Keynote wieder hervorheben kann. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich habe eben noch kurz in News gelesen, und zwar die Apple Vision Pro soll vielleicht schon jetzt im Januar vorgestellt werden. Es ist ja sowieso von Q1 die Rede gewesen. Dabei reden wir über die AR-Brille von Apple, ne, die ja wirklich super coole Features hat. Finde ich interessant, dass das so gehypt worden ist, obwohl super wenig Menschen die überhaupt getestet haben. Aber es ist auch wieder so ein Apple-Phänomen. Ich glaube, bei keinem anderen Hersteller hätte das so funktioniert. Ja, also sind wir mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Vielleicht ein kurzer Einschub, weil wenn man über Tech-News redet, kann man das mal noch kurz mit einfließen lassen. Ich gehe mal kurz eure Kommentare durch. Vielleicht kann ich schon ein bisschen was rausfiltern, was man mitnehmen kann. Thomas Dietrich fragt gerade, hallo, meine Frage ist Galaxy S24 Ultra oder Vivo X100 Pro. Welches kannst du empfehlen? Alternativ, jetzt ist das hier ein bisschen, Google Pixel 8 Pro. Ist natürlich auch ein bisschen eine Preisfrage, dass wir eben die Preise mitbekommen, ne, dass wir bis zu 1800 in der 1TB-Version gehen können. Da liegt das Google Pixel natürlich schon ein bisschen drunter. Wenn du aber jetzt nicht in Deutschland wohnst, dann würde ich dir auf jeden Fall das Vivo X100 Pro empfehlen an der Stelle. Ich habe das ja hier auf meinem YouTube-Kanal schon getestet. Schau es dir gerne mal an, weil ich das Ganze als Importgerät bekommen habe. Wenn du in Deutschland wohnst, musst du es am Ende importieren. Ich glaube, heute wurde das Ganze sogar global released. Also heißt, du könntest dir dieses Gerät, Vivo verkauft, glaube ich, in Österreich, diese X-Serie. Ja, du kannst dir das einfach aus einem anderen europäischen Land importieren. Dann müsste auch die deutsche Sprache dabei sein und auch Band 20, weil Band 20, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei dem Importgerät mit dabei ist. Kannst du bei Trading Shenzhen gerne mal schauen. Da gibt es extra so einen Calculator, dann kannst du durchgehen, was ist drin, was ist nicht drin. Also zurück, um dir die Frage zu beantworten. Ich habe das S24 Ultra ja dann noch nicht gehabt, deshalb kann ich ja jetzt nicht sagen, nimm das auf jeden Fall. Unter dem Aspekt, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich glaube ich trotzdem zum Vivo X100 Pro greifen, weil sie haben es verstanden, dass Vivo X100 Pro hatte in dem 90er Lineup schon den 1 Zoll Sensor, den baut man jetzt wieder im X100 Pro ein und hat eigentlich genau das gemacht, was ich auch von Herstellern erwarte, aus Fehlern oder aus Problemen zu lernen und diese in der nächsten Generation zu verbessern, weil oft bauen Hersteller einfach in der Folgegeneration neue Hardware ein und haben gar nicht gelernt, die alte Hardware weiter zu optimieren. Und dieser 1-Zoll-Sensor bietet natürlich super viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass man hier in der Software nochmal einiges gemacht hat, für mich absolut underrated, aber wie gesagt, ein bisschen schwer, was den Markt angeht. Hier noch kurz die Frage vom Wambo, wann kommt das X100 Pro Plus? Wenn es dann kommt, auf jeden Fall noch ein bisschen später, weil hier möchte man nochmal eine andere Kamerakonstellation einbauen. Zumindest soweit die Gerüchte. Dann hier die Frage gerade von Patrick A. hinten in meinem Setup. Welches Handy steht da? Moment, jetzt muss ich gerade einmal zeigen. Da oben ist einmal das iPhone 3GS noch. Und hier unten, dass das neben mir ist, das ist das Xiaomi 11 Ultra. Wenn ihr das kennt, drücken wir alle einen Daumen hoch. Mega geiles Phone, weil es hat auf der Rückseite noch ein Display gehabt und hat dadurch viel mehr Möglichkeiten. Und der Skin, der da drauf ist, das ist ein exklusiver Smartphone-Blogger-Skin. Den könnt ihr euch bei Training Ginseng kaufen. Ist eine Folie, die hinten drauf aufgeklebt ist. So, dann schauen wir doch mal weiter. Denn ein Thema, was ich auch mit dabei hatte, ist das Nothing Phone. Und das wird passend in Barcelona jetzt vorgestellt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nothing Phone dürften viele von euch kennen. Carl Pei ist hier der Gründer. Carl Pei, das Aushängeschild von OnePlus seiner Zeit gewesen und hat den Absprung geschafft, bevor OnePlus quasi zum kleinen Bruder von Oppo geworden ist. Ich glaube, mir fallen jetzt 20 andere Sätze ein, die ich da auch hätte sagen können, aber ich mache das nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall hat er das sinkende Schiff, kann man vielleicht auch sagen, wobei OnePlus ja irgendwie schon stärker nochmal zurückgekommen ist. Aber egal, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Das Ganze verlassen, hat sein eigenes Unternehmen gegründet und Nothing hat natürlich schon im Jahr 20, jetzt muss ich zurückgehen, 23, wir sind ja schon in, nee, Moment, 22, wir sind ja schon im Jahr 24, genau, das Nothing Phone 1 abgeliefert. Ich glaube, das Markanteste daran sind einfach die Glyphen auf der Rückseite und schon eine gewisse Ähnlichkeit zum iPhone. Kann man auch drüber streiten, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes quasi. Und man hat es geschafft, mit dem Nothing Phone 1 quasi echt tolles Smartphone auf den Markt zu bringen, was hardware-technisch das Beste gewesen ist, aber das wollten sie auch gar nicht. Sie wollten es sehr günstig positionieren. Sie haben beim Nothing Phone 2 Fehler ausgemerzt. Also ich finde, man hat an der Kamera gearbeitet, das war extrem wichtig, hat einen schnelleren Prozessor eingebaut, also dass man schon in der Oberklasse angekommen ist. Und um das Portfolio neben den Kopfhörern und die Uhr gibt es ja, glaube ich, jetzt auch, im Smartphone-Segment ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, gibt es jetzt eine A-Version. Und das ist das 2A. Und Friedmann, erinnere mich gerne am Ende nochmal her an die Frage zum OnePlus. Oder ich schaue, dass ich gleich nochmal drauf zurückkomme. Genau, und dieses günstigere Smartphone, dazu sind jetzt erste Bilder aufgetaucht. Könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen, Nothing Phone 2A. Und ja, es erinnert so ein bisschen schon an das Nothing Phone, aber schon in einer Light-Version. Also ich finde auch, es ist vielleicht nicht das schönste Design. Aber was bekommt ihr? Roland Quandt hat das so ein bisschen bei X schon durchsickern lassen. MediaTek Dimensity 7200. Und dafür bekommt ihr ein Smartphone unter 400 Euro in der Basiskonfiguration. Das sind 8 GB RAM, 128 GB interner Speicher. Ihr könnt das Ganze dann auch jeweils mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher bekommen. Da wird es allerdings definitiv über die 400 kommen und daran merkt man, mit den unter 400 möchte man natürlich auf sich aufmerksam machen und dadurch in eine Preisregion vorstoßen, die heiß umkämpft ist. Ihr wisst jetzt alle, dass das Redmi Note 13 Pro und Pro Plus, die werden jetzt vorgestellt nächste Woche. Die könnt ihr aber schon bei MediaMarkt kaufen und bei Amazon. Was ist das? Aber okay, das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall möchte man diese Hersteller alle angreifen, ne? Dass man jetzt mit dem Nothing Phone 3, was in diesem Jahr rauskommen wird, wirklich versucht, mehr in die Oberklasse, aber einfach ein breites Sortiment zu haben. Finde ich, ist ein guter Vorstoß. Wenn man überlegt, wie wenig Werbebudget sie ja eigentlich haben, machen sie das schon ziemlich clever. Kameratechnisch bleibt es bei einer 50-Megapixel-Kamera, aber es wird da ein kleinerer Sensor werden. Und man wird auch dann nochmal eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera dazu ansetzen. Finde ich ganz gut. Also man geht wohl irgendwie was von 6,7 Zoll aus und es soll nicht ganz QHD Plus werden und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das, was man jetzt dann so sieht und was man mitbekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es für unter 400 Euro echt kicken wird. Aber für mich ist eine Sache ganz wichtig und das betrifft viele Smartphone-Hersteller, geht immer so ein bisschen unter. Diese Geräte müssen in den Elektrofachmärkten einfach ausliegen, weil die wenigsten, also wir sind jetzt hier in der Tech-Bubble, wir interessieren uns alle für Smartphones und das liebe ich und das ist auch genau mein Ding einfach, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und ich rede mit den Leuten über solche Brands, noch nie gehört, werden die sich sehr wahrscheinlich nie kaufen, wenn sie es sehen, haben sie Bock drauf, weil allein das Design, das Catch, das ist toll, Und auch das Nothing OS ist echt toll. Also, ne, wie gesagt, das ist so ein bisschen alles reduziert, aber trotzdem cool und durchdacht. Aber man wird dieses Produkt nie wirklich absetzen können, wenn es dort nicht auftaucht. Kann auch sein, dass man es mittlerweile irgendwo hat. Dann schreibt mir auch das gerne. Ne? Wie gesagt, ich lerne ja auch jedes Mal mit dazu, nur weil ich einen Podcast mache und einen YouTube-Kanal habe, bin ich nicht allwissend. Gibt's noch? Ja, ich weiß. Genau, deshalb finde ich aber in der Tat wirklich ein verdammt interessantes Smartphone und es macht einfach Bock. Also bin ich gespannt, wenn das draußen ist und dann nochmal zu gucken, wie es sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Es wird auf jeden Fall für ein bisschen Furore sorgen und das soll ja auch so sein am Ende vom Tag. Schauen wir dann mal, machen wir kurz einen Break und schauen uns mal an, was noch so an Fragen reingekommen ist, bevor wir noch über das Honor Magic sprechen. Oder nee, komm, das machen, dann machen wir erstmal die Topics durch und ich glaube, dann werden wir uns sowieso hier ein bisschen verlieren. Das Honor Magic 6, beziehungsweise die komplette 6er Serie, die wird ja jetzt zeitnah in China vorgestellt. Ich glaube, eben hat schon jemand geschrieben, dass es der 10. oder der 11.1. ist. Das ist aber nur der China-Release. Und wann das Ganze global vorgestellt wird, weiß man nicht. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass man auch hier das Event, den MBC in Barcelona nutzt. Man hat eine große Audience, die zusammenkommt. Das zu nutzen ist auf jeden Fall nicht verkehrt und das kann ich auch absolut verstehen. Wird auf eine gewisse Art und Weise auch Sinn machen. Vielleicht werden sie es auch kurz danach hier releasen, aber weiß ich nicht, dann hätte man da schon ein bisschen Furore machen müssen. Ich finde das Design ehrlich gesagt nicht schlecht. Man hat sich jetzt auch für diese Pillenoptik entschieden, die oben mittig ist. Es werden natürlich viele Spötter sagen, ja, das ist ja nur die iPhone-Optik. Wer das Huawei Mate 60 Pro gesehen hat, der weiß auch, auch hier hat man diese drei Löcher oben und diese Pillenoptik, um das mal kurz einzuschieben, die ist nicht Apple-exklusiv. Also die hatte ich auch schon im OnePlus Nord 1. Ich glaube, ja doch, im 1, genau, im 1 war es, im 2 ja nicht mehr. Auf jeden Fall, ne, diese Pillenoptik, die gab es auch schon früher. Die gab es auch schon bei Huawei früher. Also das ist nichts Apple-exklusives. Natürlich gibt es jetzt die eine oder andere Softwareanwendung, die natürlich darauf anspielt, dass man verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten damit hat. Vollkommen okay, ja. Aber gut, wenn wir jetzt das Fass aufmachen, wer bei wem kopiert hat, dann könnte man bestimmt auch 20 andere Topics nennen. Also ich nenne das Thema Widgets, wenn ihr euch iOS anschaut. Ja, das war definitiv vorher bei Android. Also so tauscht sich das alles untereinander aus. Auf der anderen Seite, das ist ja auch vollkommen okay. Es gibt jetzt Gerüchte, und zwar, dass wir eine 200 Megapixel oder diese 200 Megapixel Kamera von Samsung auch in dem Honor Magic 6 bekommen, beziehungsweise 6 Pro. Ist noch nicht ganz verifiziert, aber auf jeden Fall wird man da kameramäßig echt viel machen und es ist sogar eine Porsche Design Version im Gespräch. Könnte ich mir auch gut vorstellen, sowas, dass man das auslegt. Da könnte aber dann sogar ein 1-Zoll-Sensor drin sein. Natürlich, Snapdragon 8 Gen 3 wird mit dabei sein. Bei den Frontkameras wird man viel für tun, dass sie auch super funktionieren. Das Smartphone ist aber insgesamt noch mal ein bisschen breiter geworden. Das Design mögen auch nicht viele. Das fanden schon viele beim Honor Magic 5 Pro nicht so toll. Und warum ich so viel über dieses Smartphone rede, ist einfach, dass ich schon, und das habe ich auch hier schon öfters gesagt, das Honor Magic 5 Pro absolut underrated empfunden habe. Als ich seinerzeit im ersten Testdurchlauf hatte, war für mich so ein großer Kritikpunkt der Preis, weil sie in der Liga mitgespielt haben, für die sie nach außen hin vielleicht nicht direkt hingehören. Das ist nicht böse gemeint. Ich habe damals in Paris auf dem Honor 20 Event gesessen. Und damals hatte man, gut, man war noch unter Huawei, das war auch klar und deutlich kommuniziert. Das ist ja auch das eben, oder jetzt das ehemalige Tochterunternehmen, damals waren sie es noch. Aber in Paris hat man auch schon gesagt, wir sind für junge Menschen. Wir bieten ihnen das an, was sie möchten. Natürlich musste sich durch die Abspaltung von Huawei dieses Image wandeln und sie müssen sich premiummäßig positionieren. Alles cool, also ne, alles echt ganz gut. Aber ich glaube, das hängt immer noch so ein bisschen nach, ne? Dass sie nur in Anführungszeichen das Tochterunternehmen sind, nur diese kleinere Version. Und den Denkfehler habe ich teilweise auch noch, wenn ich am Honor denke. Mittlerweile liefern sie liefern nicht gigantisch viele Smartphones im Jahr. Also guckt euch mal deren Portfolio an. Das sind im Jahr 3-4 Smartphones. Das ist nicht viel. Aber gerade diese Honor Magic 5 Pro, schaut es euch mal an. Echt toll. Also jetzt wird ja auch schon geschrieben, für was um die 800 bekommt ihr das und absolutes Akkumonster auch, zoomtechnisch echt toll. Also die haben super viel richtig gemacht. Umso schöner wird es eigentlich zu sehen, wie schön sich dann das 6 Pro dann da anschickt. nochmal nachzulegen und nochmal besser zu sein, ne? Nochmal bessere Kamera, Akkulaufzeit, glaube ich, geht auch nochmal länger, besserer Prozessor, nochmal schöneres Handling. Da steckt also so viel Potenzial immer noch dahinter. Sie haben noch nicht den Peak erreicht und sie gehen einfach leider runter, finde ich, ja, sehr, sehr schade an der Stelle, ne? Das muss man sagen. Vielleicht ein Fun-Fact, das kann ich jetzt, ich glaube, du verjährt sowas schon. Nee, ich habe ja nichts angestellt, aber es war, als ich in Paris gewesen bin, das war auch so One-Day-Trip, morgens hin, abends zurück, mega verrückt. Eigentlich, glaube ich, umwelttechnisch dürfte man das auch niemandem erzählen. Und ich hatte danach noch ein bisschen mehr mit Orna zu tun und ich sagte den Namen der Person nicht, aber ich habe mich mit der Person super gut verstanden. Die war so im Orna Inner Circle, hatte da auch super viel Verantwortung und die Person hat dann einen Prototyp verloren für eine der kommenden Serien im Zug. Also ich glaube, ihr könnt das auch mal googeln. Das ist wirklich passiert und ich war mit dieser Person noch im Austausch und ich war kurz davor, weil ich damals auch schon gepodcastet habe, quasi ein Exklusivinterview zu bekommen, wie das Ganze passieren konnte. Und dann auf einmal ist der Kontakt abgebrochen und niemand konnte ihn quasi, was heißt, niemand konnte ihn wieder auswendig machen. Also irgendjemand, ne, vielleicht arbeitet er jetzt so wieder in der Tech-Szene, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, das war so eine heiße Story, zumindest auch in der Tech-Bubble. Und ich war so kurz davor, quasi dann das erste Gespräch zu bekommen. Hätte mich interessiert, ist nie zustande gekommen. Auf jeden Fall echt geiles Thema. Genau. Eben war noch kurz die Frage hier im Stream, auf die würde ich noch kurz eingehen. Und zwar war die Frage, und zwar von Friedmann. Warum kann man ein OnePlus Nord 3 in Deutschland kaufen, aber ein OnePlus 12 nicht? Beim OnePlus Nord, also erstmal, du kannst das, also du kaufst das zwar über Amazon, aber das ist am Ende ein Import, den du kaufst. Also auch wenn du dich für das OnePlus Nord 3 entscheidest. Das 12er kannst du aber noch nicht kaufen, weil es noch nicht global released wurde. Also es wurde noch nicht für außerhalb von China offiziell vorgestellt. Deshalb kannst du auch die Importversion, die du bei Trading Shenzhen beispielsweise kaufst, die kannst du noch nicht auf Deutsch nutzen, weil diese globale ROM, die es dir ermöglicht, deutschsprachig das Ganze zu nutzen, die gibt es dadurch noch nicht. Und deshalb kannst du es noch nicht in Deutschland nutzen. Und wenn du es dir über Amazon beispielsweise kaufen wirst, dann, wenn es global released worden ist, dann ist das immer ein Import aus einem anderen EU-Land. Aber dadurch, dass diese globale ROM da drauf ist, kannst du es auch deutsch nutzen. Genau, das war, glaube ich, noch interessantes Thema. Dann konntet ihr vorab noch Fragen stellen, bevor wir gleich hier in die Live-Fragen reingehen. Erstmal vielen Dank an alle, die so heiß diskutieren, aber ich stelle fest, das ist auf einem verdammt geilen, echt tollen Niveau. Also ihr helft euch da auch untereinander. Echt cool. Vielen Dank, dass ihr das so macht. Macht weiter so. Ist auch eigentlich so die Motivation hinter dem Livestream gewesen oder auch dem Podcast, den wieder zu reaktivieren, euch als Community enger zusammenzubringen, weil ich merke das in den Kommentaren sehr, sehr oft, wie viel Wissen vorhanden ist, aber dass diese Vernetzung nicht richtig stattfindet. Und das ist so schade, weil ich glaube, da kann viel Fruchtbares rauskommen. Die Farben, die muss ich jetzt gleich selbst nochmal nachschauen, halt, fürs S24 Ultra, die habe ich leider nicht griffparat. Genau. Und der Cherim sagt noch, aber das IQ 12 Pro kann man schon auf Deutsch nutzen. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht die offizielle Software dahinter. Also das ist dann, glaube ich, nur so was Selbstkreiertes. Will ich aber jetzt nichts Falsches sagen. Je nachdem, wo du es kaufst oder importierst, frag einfach nochmal nach. Weil der Nachteil kann sein, wenn es nicht die offizielle globale ROM ist, die du kaufst, dass du nicht dieselben Updates bekommst. So, dann schauen wir genau zu den Fragen, die ich bekommen habe. Und Michael Arndt hat ein ordentliches Feuerwerk rausgefeuert. Fand ich echt gut. Da waren so viele Fragen mit dabei. Beginnen wir mal mit der, mit der aktuellsten quasi, die gestellt worden ist. Kannst du mal was zum Thema, sind Samsung Mondfotos fake? S23 Ultra. Stimmt das? Kann man Samsung bei Handys vertrauen? Für diejenigen, die nicht wissen, worum es dabei geht, es wird auf YouTube, wenn ihr das eingibt, Samsung Mondfoto Fake, so ein bisschen was finden. Und zwar geht es darum, dass ihr ja durch die hohe Zoom-Möglichkeit des S23 Ultra bis zum Mond quasi zoomen könnt. Also wenn ihr euch abends hinstellt, ist Vollmond. Ich habe davon auch ein paar Aufnahmen auf meinem YouTube-Kanal. Werdet ihr feststellen, ihr könnt super gut zum Mond zoomen und es ist irgendwie unscharf. Ihr macht ein Foto und danach ist es halt ein perfektes Mondfoto. Mein letzter Stand war so wirklich rausgefunden, hat es eigentlich keiner. Es gab diese Gerüchte, dass es quasi schon vorbereitete Mondfotos mehr oder weniger gibt und die einem quasi als Ergebnis angezeigt werden, weil die Unterschiede wohl teilweise sehr extrem gewesen sind. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich weiß für meinen Teil nur, die Aufnahmen, die ich gemacht habe, die sahen realistisch aus und sahen auch nach den Kameraaufnahmen aus, die ich gemacht habe. Und deshalb kann ich das so für mich nicht bestätigen. Und natürlich, weil auch jetzt die Rede oder die Frage nach KI war, natürlich, es ist alles über Algorithmus, was Fotos und Fotobearbeitung angeht. Wenn da jemand auch mehr zu weiß, gerne dazu. Dann die nächste Frage. Es waren 4 Stück, die gestellt worden sind. Also wenn ihr den Reigen besprechen wollt, stellt eure Fragen auch gerne. Vorab, was hältst du von Smartphones mit austauschbaren Akkus? Sollen ja 2027 kommen. Das ist bestimmt wieder eine EU-Verordnung. Die habe ich gerade aktuell nicht auf dem Schirm. Ist aber definitiv eine interessante, weil, ja, ich meine, das hatten wir ja alles schon. Also das ist ja nichts Neues. Und der Grund, warum man das gemacht hat, ist ja im Insgeheim eines jeden Herstellers, je komplizierter das Smartphone zusammengebaut ist, umso mehr kann man sich für die Reparatur an Geld wieder zurückholen. Das ist ja auch ein Phänomen, was man ja auch in der Autoindustrie beispielsweise sieht. Je mehr man auf Service angewiesen ist, um ein Auto beispielsweise auszulesen, umso mehr kann ich an dem Service verdienen. Das geht ja am Ende dann nur mit der Original-Hard- und Software von VW beispielsweise oder auch von anderen Herstellern. Ne? Also geht jetzt nicht nur darum. Und genau das ist ja so ein bisschen auch die Intention dahinter gewesen. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu argumentieren, es geht darum, dass die Smartphones robuster werden sollen und auch, dass sie eine IP-Zertifizierung haben, also dass sie im Regen aushalten, dass man mit ihnen schwimmen gehen kann. Smartphones, die man auseinanderbauen kann, sind dadurch natürlich viel anfälliger, ne? Weil die können ja nicht so geklebt und so befestigt werden. Deshalb ist das natürlich der offizielle Schritt, weil man dem Kunden mehr geben möchte. Am Ende vom Tag sage ich frei raus, gehe ich einfach davon aus, es geht darum, mehr Geld zu verdienen. Ja, das ist, man versucht, wenn man ein Smartphone für 1.000 Euro verkauft, dann hat man einmal 1.000 Euro dafür bekommen. Aber es ist doch viel interessanter, noch mehr damit zu verdienen, oder? Also ist das ein logischer Schritt. Dass das Ganze als EU-Verordnung kommt, ja, hat natürlich dann schon Auswirkungen auf Smartphones selbst. Ich meine, wir haben es bei Apple ja erlebt, was den gezwungenen Wechsel vom Lightning-Anschluss hin zum USB-C-Anschluss angeht, um das Smartphone aufzuladen, auch für Datenübertragung. Ja, ich merke das auch in meinem Haushalt jetzt mit dem iPhone 15 Pro Max. Es ist natürlich viel angenehmer, nur noch ein Kabel zu nutzen. Aber ja, weiß nicht, ich finde auf der anderen Seite, in den Markt immer so einzugreifen, ist auch nicht gesund, denn darf man auch nicht, wenn ihr Konkurrenten habt, dann werden die immer ihr Bestes geben, um besser zu sein als der andere. Und durch Rivalität entstehen Innovationen. Und Innovationen sind ja die Sachen, die wir haben wollen. Wir reden alle darüber, dass das Smartphone durchgespielt ist. Wenn wir jetzt aber auch anfangen, die Standards so zu setzen, dass wir nicht mehr viel Änderungsmöglichkeiten haben oder so viele Vorgaben, da wird nie wieder etwas Neues entstehen. Und es geht mir nicht darum, jetzt Apple zu verteidigen und auch diesen Lightning-Anschluss, weil historisch gesehen, den Fun-Fact schiebe ich auch noch mit ein, Apple hat seinerzeit an dem USB-C-Anschluss gearbeitet. Sie haben auch mit Herstellern wie Microsoft zusammengearbeitet. Ich habe dazu mal einen Short gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Aber die Entwicklung war so langsam und das iPhone 5 war so dünn, dass man es nur hätte mit dem USB-C-Anschluss geschafft, oder hätte man es nur schaffen können, dass das Smartphone so dünn kommt. Und das war ihre Intention. Also musste man dann auf den Lightning-Stecker setzen, weil man ja zuvor mit diesem Pin-Connector gearbeitet hat. Also schaut euch mal den Sprung vom iPhone 4S zum iPhone 5 an. Da kam ja der Lightning-Anschluss und das Smartphone ist auch dünner geworden. Und natürlich die komplette Unterseite hat sich dadurch geändert. Und das war erst durch ihren neuen Anschluss möglich. Also das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zurück zu der Frage, was die austauschbaren Akkus angeht, finde ich, ist gut im Zuge der Nachhaltigkeit, ja, aber es kann natürlich auch durch, weil ihr werdet die Akkus natürlich auch von Drittanbietern bekommen, eine Frage der Qualität kann natürlich auch entstehen, außer die Software erkennt natürlich, es ist nicht der Original-Akku, aber das ist ja wie bei Drucker und Druckerpatronen auch, irgendwie kann das ja oft von Menschen umgangen werden. Also ein Sicherheitsrisiko geht natürlich auch eins daher. Und was ist mit den alten Akkus? Sind die mit Pfand belegt oder kann man die einfach wegschmeißen in die Natur? Ich weiß nicht, ob das alles in diesem Entwurf oder wenn es dann so kommt, drin ist. Und wie gesagt, ich bin da jetzt nicht tief drin, aber das sind Fragen, die ich mir stelle und die sind wichtig zu klären, bevor man sagt, im Zuge der Umwelt und der Nachhaltigkeit machen wir den Schritt. Ist an den Rest auch gedacht worden. Eine andere Frage: Samsung hat angedeutet, dass sein nächstes Flagship-Smartphone, das Galaxy S24, die Serie mit Satellitenkommunikation ausgestattet sein wird. Mal schauen, wie es funktionieren bzw. welche Samsung-Smartphones diese Funktion bekommen werden. Was hältst du von Satellitenkommunikation? Ja, passend dazu ist jetzt durchgesickert, dass das S24 Ultra, es wäre wohl das einzige Modell gewesen, diesen Kommunikationsstandard nicht bekommen wird, was natürlich schon ein kleiner Rückschritt ist, weil wir haben das Ganze bei Huawei, wir haben das Ganze bei den iPhone-Modellen. Ein bisschen schade, dass man das nicht schafft, mit reinzubekommen. Aber die Gegenfrage, braucht man es wirklich? Ja, wir können darüber reden, wenn ihr in einem Keller seid, ihr sperrt euch ein, ihr könnt damit noch ein Notrufsignal absetzen. Vollkommen okay. Ich möchte das auch nicht schlecht stellen, weil das sind natürlich Kommunikationswege, die in gewissen Gefahrensituationen wirklich euer Leben retten können. Absolut top und absolut wichtig. Wir diskutieren jetzt hier aber auf einem Level, wenn ihr euer Smartphone vergesst, dann habt ihr es mit dabei, bringt es euch auch nichts, ne? Ohne das jetzt so groß zu reden. Aber ist das wirklich den Schritt, den wir uns alle von einem Smartphone erwartet haben? Ne? Es ist wie immer, wenn man es hat, ist es gut, aber ist das so das Bahnbrechende? Und es wird einen Grund haben, warum man es dann nicht verbaut hat. Vielleicht konnte man hardware-seitig das Ganze nicht fertig bekommen. Vielleicht waren die Kosten zu hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist aber auf jeden Fall ein valides Thema und wird dann spätestens, denke ich, in der 25er-Serie dabei sein müssen. Letzte Frage von Michael. Was hältst du davon, dass sich Google bei der Chipfertigung mit Samsung trennen will und zu TSMC wechseln möchte? Pixel 10, 10 Pro in neuem Design. Ja, vielleicht auch dazu für diejenigen, die nicht wissen, worum es dabei jetzt genau geht. In den Google Pixel Smartphones ist immer der eigene Tensor-Chip drin. Der wird von Samsung gefertigt, hat aber eine eigene Architektur dahinter von Google. Jetzt würde man bei einem Wechsel ja quasi nur den Fabrikanten wechseln. Also jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, ich habe mein eigenes Schuhdesign und anstatt das jetzt von der Fabrik bei mir im Ort machen zu lassen, die das schon ewig jetzt gemacht hat, mit der ich auch ein gutes Joint Venture habe, gebe ich das jetzt einfach einen Ort weiter, weil die haben andere Hersteller noch unter Vertrag und die machen das schon immer tausendmal besser. Also TSMC ist wirklich so, wirklich top of the art, das muss man sagen, ne? Das wisst ihr auch alle. Das Problem wird aber am Ende sein, dass die Architektur oder so, wie dieser Chip aufgebaut ist, das ja das eigentliche Problem ist. Die Fertigung selbst ja nicht. Also es gibt ja, und das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, deshalb auch da, wenn ihr es wisst, lasst es mich gerne wissen. Können wir in der nächsten Episode nochmal aufgreifen. Es gibt wohl viele Parallelen zwischen dem Samsung Exynos Prozessor und dem Google Tensor Chip. Ja, aber das, wie gesagt, dann bleibt es erst recht, egal ob Samsung das Ganze fertigt oder ob das ein anderer Hersteller macht. Also am Ende bleibt es ja die eigene Architektur. Also am Ende bleibt es mein eigenes Schuhdesign. Und wenn das nun mal nicht perfekt ist und dadurch ich eine kürzere Akkulaufzeit habe, natürlich hier und da mal Wärmeprobleme, ja, dann ist das definitiv ein Problem. Dann wird quasi die Fabrikation das Ganze nicht ändern. Und ich würde fast sagen, ich bin vom Timing wirklich perfekt. Wir haben nämlich jetzt nur 17 Minuten, in denen wir oder ich eure Fragen versuchen kann zu beantworten, um das Ganze hier so ein bisschen gut reinzubekommen. Ich fange einfach mal so ein bisschen komisch an und wenn ich irgendwas vergesse, schreibt es gerne nochmal, kommen wir hin. Also, Marc Göring fragt, soll ich das Galaxy S24 Ultra jetzt im Januar kaufen oder im März? Vielleicht ein kleiner Tipp dazu, wenn du es jetzt direkt am Anfang kaufst, hast du gleich zwei Vorteile. Zum einen liefert Samsung dir ein echt gutes Trade-in-Programm, das heißt, du kannst dein altes Device abgeben, macht bei vielen echt Sinn, also ihr könnt dann euer altes Gerät abgeben und bekommt dann einen Rabatt auf das neue. Je nachdem, welchem Zustand dein Gerät ist, du musst das nicht selbst machen, du hast es ausgelagert und bekommst direkt das neue und beim Release der 24er-Reihe wirst du als Vorbesteller die doppelte Speicherkonfiguration bekommen von dem, was du bestellst. Heißt, wenn du dich für die 256-GB-Version entscheidest, wirst du die 512-GB-Version bekommen. Also das ist ein Update, was preislich beim Kauf, wenn du es so kaufen würdest, glaube ich 50 bis zu 100 Euro sind. Jetzt, ich hatte am Anfang vom Podcast ja über die Preise gesprochen. Aber wenn du die Möglichkeit hast und du sagst, okay, dann wirst du dir schon einen langen Vorsprung gegenüber dem Preisverfall erstmal rausspielen können, weil das Trade-In-Programm funktioniert gut und du hast einen doppelten Speicher. Also das könnte in der Theorie dazu führen, dass du schon mal 2-3 Monate keinen Wertverlust hast. Und wenn du jetzt überlegst, im Januar oder im März zu kaufen, dann würde ich dir wirklich empfehlen, direkt im Januar zuzuschlagen. Dann hast du, das soweit durch. Hier kommt noch ein Nachtrag von Datenschutz. Datenschutz, Samsung, VW macht durchaus den Unterschied. Jetzt muss ich gerade, man hat das extrem beim Wechsel von Snapdragon 8 Gen 1 auf den TSMC gefertigten 8 Plus Gen 1 gesehen. Der war trotz minimaler Änderungen deutlich effizienter. Also das spielt ein bisschen darauf an, dass die Fabrik schon den Unterschied machen kann. Ja, geb ich auch recht, ne? Deshalb war ich auch jetzt froh über dieses Feedback und wir haben das schon erlebt. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass die Grundarchitektur, also quasi das Design meines Schuhs in dem Fall, einfach nicht gut und gelungen ist und dass es noch Jahre dauern wird, um das perfekt hinzubekommen. Ja, man kann vielleicht 5 bis 10% rausholen, aber ehrlich an der Stelle, macht das den Unterschied? Ja. Friedmann fragt, wird OnePlus und Co. sich jemals mit Nokia einigen? Auch hier an der Stelle für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. OnePlus, Realme, Vivo und Oppo sind alles Hersteller von der chinesischen Gruppe BBK. Und alle nutzen die 5G-Technologie, die Nokia in Deutschland patentiert hat. Also es geht um einen Patentstreit hier an der Stelle. Und man hatte die ganze Zeit diese Lizenz, um das nutzen zu dürfen. Also Nokia bekommt das auch von allen anderen Herstellern hier in Deutschland, ne? Also ne, auch von Apple und so weiter. Und man konnte sich aber im neuen Abschluss nicht auf eine Summe einigen. Und daraufhin hat Nokia gesagt, okay, ihr bekommt diese Lizenz nicht und dadurch durftet ihr keine neuen Geräte mehr kaufen. Also Restbestände durften noch abverkauft werden. Und man hat da wirklich von Preisen gesprochen, pro gefertigten Gerät, die einfach exorbitant gewesen wären, auch unfair gegenüber den anderen. Und daraufhin hat man bei all diesen Herstellern, die ich jetzt gesagt habe, die zu BBK gehören, gesagt, okay, wir lassen das, wir ziehen uns vom deutschen Markt zurück. Das ist auch der Grund, warum ihr zum Beispiel ein OnePlus-Smartphone dann aus Österreich importieren könnt, denn dort hat Nokia nicht diese Lizenz. Und dementsprechend, ja, ist das so ein bisschen das Problem. Ich glaube nicht, dass sie sich einigen werden, weil man hat das jetzt eingestellt und woher soll der Antrieb, die Motivation kommen, in 5 Jahren oder in 3 Jahren das Ganze nochmal anzugehen. Man umschifft das Ganze einfach und vielleicht ist der deutsche Smartphone-Markt am Ende doch nicht lukrativ genug, weil wie viel Anteil hatten diese Hersteller alle insgesamt am deutschen Markt? War das wirklich so groß? Wir haben in der letzten Podcast-Folge auch über die Monokultur gesprochen, die wir jetzt hier in Deutschland haben, was die Hersteller angeht, ne? Also nochmal, Samsung, Apple, Google Pixel, Xiaomi. So, und dann wird es ja schon dünn, ne? Dann haben wir noch, was ist es? Hier Motorola, Sony. Aber dann ist ja schon nicht mehr viel, ne? Und ja, das ist so ein bisschen das Problem. Dann die Frage, Markus Maurer, wird das Honor wirklich eine variable Blende erhalten? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, könnte mir aber vorstellen, dass man das bekommt, denn so ein bisschen das Pendant ist ja dazu das Huawei Mate 60 Pro, das hat die und deshalb könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Habe dazu jetzt aber noch nichts Genaueres gelesen, deshalb möchte ich nichts Falsches sagen. So, dann hier. Marc Göring fragt, oder soll ich das S23 Ultra kaufen? Ach so, weil genau, das war eben noch die Frage mit dem Januar oder März kaufen. Also wenn du eh ein neues kaufst, dann nimm dir direkt das Jahr-Update noch mit, wenn das finanziell drin ist. Genau. Ja, ich gehe mal gerade ein bisschen hoch, weil viele Fragen gestellt worden sind. Pixel, ach so, Hulk. 8301 Pixel 8 Pro oder S23, S24 Ultra. Schwer, es kommt so ein bisschen drauf an, wo deine Präferenz liegt. Ich würde im direkten Vergleich, wenn das Geld egal ist, zu einem Samsung greifen. Die Vorteile des Pixels sind eigentlich die Update-Garantie. Ja, also in puncto Akkulaufzeit unterliegt es, Performance auch, Kamera. Ist jetzt gerade dadurch, dass wir beim S24 Ultra 4 KI bekommen, was wir auch im Pixel 8 Pro haben. Ja, also wenn du sparen willst, dann nimm das Pixel 8 Pro, aber du bist dadurch auch ein bisschen limitierter in der einen oder anderen Sache. Genau. Okay. Hoho. Queet fragt: Hallo, OnePlus 12 oder Pixel 9 Pro? Also 9 Pro weiß ich nicht, was wirklich kommt. Ich muss aber sagen, das habe ich im Test zum OnePlus 12 auch gesagt, für mich ist es ein absolut geiles Smartphone, das OnePlus 12. Weil es preistechnisch wirklich noch unter diesen 1000 Euro liegen wird und dafür ein absoluter No-Brainer ist. Also man hat jetzt die Periskop-Kamera mit drin, man hat das hellste Display, auch wenn ich da gesagt habe, ja, kann man mal drüber streiten, einen verdammt großen Akku mit schnellem Laden. Also es kombiniert wirklich sehr, sehr viel von dem, was man haben möchte. Deshalb machst du da nichts falsch, wenn du dich dafür jetzt entscheiden solltest. Akku-News fragt, welches Handy hat die beste Kamera momentan? Huawei und Apple mal ausgeschlossen. Ja, dann ist für mich eigentlich das Vivo X100 Pro da momentan die Nummer 1. Also ja, man kann jetzt Samsung noch mit reinwerfen. Aber Vivo, die haben die letzten Jahre schon gezeigt in dieser X-Serie, was sie einfach für hammergeile Geräte rausbringen. Und ich habe es eben schon als großen Vorteil mit reingebracht. Man ist beim 1-Zoll-Sensor geblieben, aus der 90er-Baureihe. Deshalb hat man eigentlich extrem viel richtig gemacht, einfach an der Software nachzuschrauben. Ja. Oh, jetzt ist ja auch so ein bisschen, welches Smartphone ist besser? Das ist ein bisschen unfair, Leute, weil es kommt immer auf die Prämissen an. Ich mache es trotzdem, gehe ich gerade so grob durch. Hulk hat noch gefragt, S23 Ultra oder S24 Ultra? Immer eine Frage des Budgets, ne, weil er nochmal mehr zahlt. Würde aber, wenn du... Was? Vielleicht schon das S23 Ultra an der Stelle nehmen. Also vielleicht da, schau dir gerne mal das Video an, was ich heute hochgeladen habe, die Top 5 Änderungen, die mit dem S24 Ultra kommen. Vielleicht hilft dir das da auch nochmal. Unge, mein Diktator sagt, wie wird sich KI auf Smartphones der Zukunft genau auswirken? Und das habe ich in der vorletzten Folge schon mal gesagt. Ein perfektes Beispiel dafür sind Foldables. Denn Foldables haben den Nachteil, extrem viel Technik in ein faltbares Smartphone reinzubekommen. Und viel Technik ist natürlich mitunter das Wichtigste, die Kamera. Und dadurch, dass wir mittlerweile durch Algorithmen im Allgemeinen, aber speziell durch künstliche Intelligenz, diese Berechnungen so schnell vorantreiben können, müssen die Kameras nicht mehr die besten sein, um das beste Bild zu generieren. Und dadurch ist es wirklich möglich, mit einer schwächeren Hardware mehr Ergebnis rauszuholen. Und ein Beispiel, auf das habe ich beim letzten Mal auch verwiesen, wird aber nicht müde, das zu sagen, die Google Pixel-Reihe war hardware-technisch nie die beste. Nie. Und das ist ja auch eigentlich heute noch nicht. Aber sie haben den perfekten Algorithmus, zumindest für Fotos. Also die Fotoqualität ist wirklich gut, gerade in Anbetracht der Hardware, die sie verbaut haben. Und jetzt steinigt mich. Ich meine aber, wenn es jetzt nur richtig im Kopf hat, man hat in der Pixel 3, 4, 5, ja genau, in diesen drei Serien immer dieselbe Hauptkamera benutzt. Immer. Und die Fotos sind von Jahr zu Jahr besser geworden. Das ist perfide, wie viel sie geschafft haben, über die Software, über den Algorithmus aus Fotos rauszuholen, obwohl sie volle drei Jahre, einfach dieselbe Hardware verbaut haben. Und diese Hardware war schon im ersten Smartphone, in dem Pixel 3, nicht die beste, nicht. Aber sie haben es einfach geschafft. Das ist extrem, extrem amüsant. Ziemlich viele Fragen. Oh Mann, schreibt beim nächsten Mal die Fragen gerne schon vorher, dann kann ich das schon ein bisschen vorsortieren. Ich versuche auf alles einzugehen. Simsek, Servus aus Wien, liebe Grüße zurück. Dann Thomas Dietrich, was hältst du vom GSO Mark, glaube ich, der Handytest? Nicht viel, weil man kann sich da quasi einkaufen. Also du kannst das Ganze schon ein bisschen in deine Richtung beeinflussen. Und manchmal tauchen Smartphones dann auf den hintersten Rängen auf, wo wir alle den Eye-Test gemacht haben. Und dabei sind das also echt tolle Aufnahmen. Und manchmal, so auch was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn Hersteller ihre Geräte nicht zu denen hinschicken, dann testen die das auch nicht. Ist jetzt aber keine untermauerte Aussage, nicht, dass ich hier irgendwann vor Gericht sitze. Fußballwissen sagt, will immer vom Note 10 Plus wechseln und verschiebe es jedes Mal. Ja, das sind jetzt aber auch schon 4 Jahre, oder? Wenn ich es jetzt richtig rechne, 4 Jahre. Ja, also ein gutes Jahr kannst du noch, aber vielleicht trifft dich genau das Problem, was viele da draußen haben. Die Sprünge sind nicht mehr so groß und die Smartphones sind in ihrer Auswahl immer enger beieinander. Also ich glaube, auch einen falschen Gedanken, den ich auch oft habe, oder vielleicht das haben viele da draußen, Wenn ihr euch für ein neues Smartphone entscheidet, wollt ihr immer das Beste vom Besten haben für den niedrigsten Preis. Wird man aber nie bekommen, weil es gibt immer ein Manko, das du eingehen musst. Und deshalb einfach irgendwann machen. Das war auch mal so eine Phase in meinem Leben. Ich habe gesagt, einfach machen, auch wenn es schief geht, einfach machen. Aber in diesem Verweilprozess drin zu bleiben und zu sagen, okay, ich gucke mir das nochmal an und ich vergleiche nochmal und ich frage den nochmal und ich gehe darauf nochmal ein. Nein, einfach machen. Du wirst am Ende immer sagen können, ja, das und das wäre vielleicht besser gewesen, aber du entscheidest in der Situation, in der du was machst, dass nach deinen besten Möglichkeiten, dein innerer Vorsatz ist es ja nicht, dir selbst zu schaden. Also such dir ein Smartphone aus, was dir gefällt, kauf es. The Cherim. Meine Frage, welches Smartphone findest du besser? Ico 12 Pro oder OnePlus 12? OnePlus 12. Ist aber so ein bisschen an die Nostalgie mit den OnePlus-Smartphones, aber ich habe die Specs gerade nicht von beiden im direkten Vergleich, habe beide aber auf meinem YouTube-Kanal getestet. Aber für mich, weil ich jetzt das OnePlus 12 auch als letztes hatte und ich da mit so einem tollen Gefühl rausgegangen bin, Preis-Leistung echt top. Oh, und hier gibt es eine Frage, die mich absolut auf dem falschen Fuß erwischt. Und zwar, Simsek Stefan, was sagst du zum Sony Xperia 5 Gen 6? Ich bin bei Sony so raus und das ist mein Vorsatz für 2024, mich mehr reinzuarbeiten, mehr in die Sony Smartphones, weil die sind so underrated. Ich habe sie eben noch nicht mal mit aufgezählt, als ich über Smartphones auf dem deutschen Markt gesprochen habe. Shame on me, da muss ich noch, noch rein. Dann Akonys noch. Meinst du, dass der künstliche, überschärfte Look der S23 Ultra-Fotos beim S24 Ultra verschwinden wird? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist so ein bisschen dieses asiatisch angehauchte. Okay, sorry, ich stigmatisiere jetzt, aber wenn ihr viele Smartphones getestet habt, dann merkt ihr, dass gerade im asiatischen Raum viel darauf gesetzt wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass man das weiterhin beibehält. Dann Friedmann, hatte lange kein Samsung-Smartphone, es ist immer noch so schlimm mit der Bloatware. Bloatware, darunter versteht man Apps, die vorinstalliert sind. Ein negatives Beispiel an der Stelle sind definitiv Poco-Smartphones, wo so viel drauf ist. Generell, ja, die Redmi-Reihe auch noch, sind zumindest meine letzten Eindrücke. Aber ihr dürft nicht vergessen, dadurch, dass diese Apps vorinstalliert sind, werden Smartphones oft günstiger, weil sie dadurch schon Geld eingespielt haben, die Smartphones, bevor sie überhaupt an den Endverbraucher gehen, weil die sich das natürlich auch zahlen lassen. Nee, ich finde, das ist, also ich weiß nicht, bei welchem Smartphone das beim letzten Mal bei dir der Eindruck war auf der Samsung-Reihe, aber das kann ich so nicht mehr bestätigen. Dann Fabian Rüsse, wo kann ich das Video zum S24 Ultra anschauen? Einfach hier auf meinem YouTube-Kanal, Smartphone-Blogger. Habe schon ein paar Videos rausgehauen. Schaust du gerne an. Ist viel mit dabei jetzt schon zu den Geräten. Ja gut, das ist jetzt noch ein bisschen Meinung. Okay. Ja, Petro Piper schreibt, hallo Oliver, dein Kanal ist wirklich gut. Vielen Dank an der Stelle, freue ich mich sehr drüber. Okay, der nächste Vergleich, Cap Disaster 1 oder Duster schreibt, Nachfolger von meinem Oppo Find X2 Pro, OnePlus 12 oder Honor Magic 6 Pro. Ich weiß nicht genau, was im Honor Magic 6 Pro drin sein wird, wenn es aber so gut sein wird, ansatzweise wie es 5 Pro. Oh, ich würde dann doch mit dem Honor gehen. Aber ihr stellt auch fest, die Smartphones sind so eng beieinander. Ja, die Zeit läuft so ein bisschen jetzt so gegen mich. Also, ja, wenn ihr Fragen habt, beim nächsten Mal stellt sie gerne vorher, dann gehe ich schon direkt drauf ein. Ich muss hier gerade durchscrollen. Oh Gott, das ist ziemlich viel. Cool, dass ihr heute alle so aktiv mit dabei seid. Macht echt Bock. Willi Makedon fragt noch, welche Nachteile haben Smartphones, die man sich aus dem Ausland holt, zum Beispiel Oppo oder OnePlus? Ein generelles Problem kann sein, und ja, wenn ich jetzt wieder darauf verweise, aber ich weiß, dass es clever gelöst ist, wenn du dir bei Trading Shenzhen ein Importgerät kaufst, also das sind dann Smartphones, die aus China kommen, hast du auf deren Homepage direkt einen Assistenten und mit dem kannst du dann durchgehen wo du dein Smartphone einsetzen wirst, also in welchem Land und mit welchem Netzbetreiber. Und dann bekommst du erstmal angezeigt, welche Bänder da drin sind. Mit Bändern ist das gemeint, welchen Empfangstyp du haben kannst. Ein Nachteil, den viele, nicht alle, aber viele chinesische Smartphones haben, wenn du sie importierst, ist, dass das Band 20 nicht mit dabei ist. Band 20 ist für den 4G-Empfang zuständig. Und das ist in der Regel das Netz, was die meisten von uns am öftesten, ich sage es einfach mal so, im Alltag nutzen. Und wenn dieses Band nicht mit dabei ist, dann kannst du entweder zwischen 3G und 5G, also nur eins der beiden nutzen. Da der 5G-Ausbau noch nicht so weit ist und 3G extrem langsam ist, kann das ein Nachteil sein. Und bei diesen Importgeräten ist oft nicht die deutsche Sprache schon mit dabei. Heißt, ja, du musst dir dann selbst noch Play Store installieren, ne, um das ganz richtig nutzen zu können. Aber es gibt manchmal auch Geräte, das steht auf deren Homepage auch direkt mit drauf, deutsche Sprache mit dabei, was kannst du nutzen, was nicht. Nutz einfach den Assistenten, dann geht nichts schief. Oder frag sonst den WhatsApp-Support, da bekommst du dann auch den, ja, den Einblick, den du haben musst. Okay, die Stunde ist rum, ich bin aber trotzdem noch on fire. Was ist mit dem, Aslan Tasoluk, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Was ist mit dem iPhone SE 2024? Das sollte ja eigentlich am 3. März oder am 4. April kommen. Okay, die Daten habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Da gibt es aber auch Gerüchte, dass man das Ganze auch noch ein bisschen schiebt. Soll designtechnisch sich ja mehr so am iPhone XR orientieren. Also, dass der haptische Knopf verschwindet, was so ein bisschen designtechnisch ja iPhone 6, iPhone 8 angelehnt ist. Also das Ganze ein bisschen moderner zu machen. Habe ich aber ehrlich gesagt jetzt keine Infos und will ich jetzt auch da nichts Falsches sagen. Muss ich mich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer dann reinsetzen, bevor ich jetzt hier Blödsinn rede. Dann Andreas Beme fragt, soll man vom 23 auf das 24 wechseln? Ich nehme mal an, es geht jetzt um die Samsung-Modelle. Im Basismodell auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, bitte nicht wechseln, weil du im S23 den Snapdragon 8 Gen 2 drin hast und dem S24 wirst du einen Exynos-Prozessor bekommen. Das habe ich am Anfang vom Podcast gesagt, sonst nochmal zurückspulen. Performance-technisch kann das schon einen Unterschied machen. Dann Hasan Tanriverdi fragt, lohnt es sich auf das S24 zu warten? Hier jetzt auch nur die Frage, Basisversion oder nicht, und es kommt immer darauf an, von welchem Phone du einfach kommst. Das ist immer so ein bisschen das, ne, schreib das auch gerne bei den Fragen mit dazu, weil ich das sonst nicht greifen kann, ob sich ein Wechsel lohnt, weil wenn ihr von, weiß ich nicht, einem Pixel 5 kommt beispielsweise, dann kann das wirklich durchaus Sinn machen. Wenn du aber jetzt von einem S23 auf ein S24 wechselst, so wie ich es eben gesagt habe, dann ja, würde ich zum Beispiel davon abraten, weil der Prozessor einfach nicht so gut ist. Und deshalb ist immer schwer, so ein bisschen pauschal das zu beantworten. Sonst gerne auch beim nächsten Mal schon vorab die Frage mit reinbringen. Dann kann ich da wirklich auch im Detail reingehen. Du schreibst jetzt Ultra. Auf das S24 Ultra zu warten. Ja, also wie gesagt, das S23 Ultra hat es vorgemacht. Du hast ein Smartphone, was du dir kaufst bei Samsung. Das kannst du das ganze Jahr mit einem super Gewissen nutzen, weil alle anderen Smartphones, die rauskommen, sind nicht wirklich besser. Also das, obwohl sie so früh releasen. Letzte Frage, glaube ich erstmal. Und zwar Jasprit Johannes Singh fragt, sollte man vom Z Fold 5 zum S24 wechseln? Das ist ja ein ganz anderes Nutzerverhalten, ne? Also wenn du von einem Foldable zurück zu einem normalen wechselst, dann bist du kein Foldable-Fan mehr, was nicht schlimm ist, nicht falsch verstehen, ja. Aber dann gehst du das ja ganz anders an, ne? Also schon, ich behaupte auch, du bekommst einfach mal mehr Akkulaufzeit. Wenn du aber jetzt auch hier von einem S24 Ultra ausgehst, vielleicht das ist auch noch wichtig. Ach komm, 2-3 Minuten mache ich noch, ihr seid noch alle so on fire. Nehme ich einfach mit. Dann, Unge, mein Diktator fragt, was sind deine wichtigsten Kriterien eines Smartphones? Akkulaufzeit. Danach kommt Kamera und dann kommt der Rest. Also das sind so die zwei Punkte, weil ich wirklich ein absoluter Hardcore-User bin und ich zum Beispiel auf dem iPhone 13 Mini auf das 14 Pro und dann zum 15 Pro Max gestiegen bin in der iPhone-Serie. Habe ich in meinem letzten iPhone-Video auch ganz gut erklärt, in dem 3-Monats-Fazit. Ja, weil auch wenn du mit Battery Packs arbeiten kannst, das nervt im Alltag. Also, ne, dadurch wird das Smartphone dicker, wenn du es in der Hosentasche hast und so. Akkulaufzeit ist für mich das Nonplusultra. Hassan fragt noch, welches Telefon nutzt du? Ja, Testgeräte liegen hier auch noch einige rum. Manche darf ich noch nicht sprechen. Aber was so mein sicherer Hafen ist, ist mein iPhone 15 Pro Max, weil ich mit einem MacBook zusammenarbeite. Wenn ich jetzt selbst schneide, wenn gerade der Cutter nicht schneidet, dann alles über AirDrop einfach rüberschieben, tausendmal einfacher. Und die Videoqualität ist halt einfach für mich ja in dem Bereich einfach ja ungeschlagen einfach. Und deshalb ist so dieses Komplettpaket einfach, deshalb ist das so immer der sichere Hafen. Aber dazwischen ja zu switchen ist natürlich gut. Ja, Friedmann sagt, macht Laune. Ja, macht's mir auch. Deshalb nächste Woche, Donnerstag, 21 Uhr, seid wieder mit dabei. Ja, oh, okay, noch ein bisschen Deep Talk. Hassan fragt, wie viele Telefone bekommst du zum Testen? Ja, ich glaube mittlerweile bei der Channelgröße, glaube ich, gibt es kein Telefon, was man nicht bekommt, außer die iPhones. Das ist wirklich so elitär geregelt in Deutschland. Also dafür bräuchte ich mehr Abos, vielleicht eure Chance, Kanal abonnieren, push diesen Kanal. Dann werde ich vielleicht auch irgendwann mal in Kalifornien sitzen, wenn die iPhones vorgestellt werden. Aber ansonsten eigentlich alles soweit. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen ja, der Reichweite aus den letzten 3 Jahren geschuldet. Klar, ne, dass man auch so ein bisschen gezeigt hat, dass man schon Ahnung hat von dem, was man macht. Ja, und natürlich auch euch zu verdanken, weil ihr das ja auch bestätigt, ne, mit dem Abonnieren, mit dem Kommentieren, mit den Likes, die ihr verteilt. Ja, deshalb glaube ich, ist das immer so ein bisschen das Aushängeschild. Mick Ahn, vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Ja, es war ein richtiges Speedround, ne? Das hat auch echt Bock gemacht. Ja, also schaut es euch gerne im Real Life nochmal an, hört es nochmal nach. Genau. Senji Guru sagt noch, welches Android-Handy hat die beste Akkulaufzeit? Jetzt aus dem Stegreif, lass mich nicht lügen. Ich meine wirklich, dass das S23 Ultra die beste Akkulaufzeit im Android-Bereich hat. Kann sich aber auch mittlerweile verschoben haben. Als Empfehlung dafür such mal den YouTube-Kanal Mr. Who's the Boss. Am Stück zusammengeschrieben, britischer Tech-YouTuber. Der macht regelmäßig YouTube-Videos, ich bin gegen das Mikrofon gekommen, mit den Top-Geräten und macht dort die Akku-Tests. Also schau da gerne mal rein, dann bekommst du schon das, was du ja, brauchst. Boris Cijevic, und wie kannst du dir dann, oder wie nimmst du es dir dann das Recht raus, über Android zu sprechen, du Idiot? Ja, Boris, vielen Dank, dass du ja, so unqualifiziert jetzt anfängst zu beleidigen. Kann ich nicht verstehen, finde ich ein bisschen schade, möchte ich nicht in meiner Community haben. Ja, deshalb freue ich mich, wenn du hoffentlich kein Gast mehr auf diesem YouTube-Kanal bist. Ich gucke auch gerade, dass ich das entferne und unterbinde. Ja, also ihr seht, nicht alle Menschen sind freundlich und aufgeschlossen. Schade, aber okay, sei es drum. Ich glaube, wir sind auch jetzt hier am Ende von einem echt coolen Podcast angekommen, der super viel Spaß gemacht hat. Deshalb sage ich vielen, vielen Dank. Freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Fragt die frohe Kunde des Podcast-Livestreams gerne raus, dann sind wir nächste Woche noch mehr. Stellt eure Fragen schon gerne vorher, dann seid ihr auf jeden Fall schon mit dabei. Dann kann es nicht passieren, dass ihr vielleicht in der letzten Viertelstunde, wenn es um eure aktuellen Fragen geht, dann geht das vielleicht da nicht unter. Also, ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.